ARD Sounds.
Und ich merke, wie ich im kompletten Bett zusammengekrampft bin. Und ich war wirklich so, ich habe die Luft angehalten. Weil ich wusste nicht, was jetzt passiert, weil ich habe es schon vergessen. Und auf einmal geht die Tür auf und sie guckt mich an. Ich sage, ich hätte alles drauf verwettet, er ist wieder da. Und das habe ich, egal wo ich hingehe, in anderen Ländern, bei mir zu Hause. Ich drehe mich dreimal auf der Straße um, wenn eine unterdrückte Nummer anruft. Ich denke immer, das ist er. Ich würde niemals mit Kopfhörern im Hausflur hochlaufen. Mhm. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich immer so merke, ich mache das immer noch so, als wäre das aktuell.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und hey, heute gibt's eine richtig gute Nachricht. Deutschland 3000 wurde für den Deutschen Radiopreis nominiert. Und zwar für die Folge mit Said Idris Hashemi über das Attentat von Hanau. Ich freue mich sehr über diese Nominierung, auch weil ich hoffe, dass dadurch dieses Interview und Idris Geschichte vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann findet ihr sie, wenn ihr im Deutschland 3000 Feed in den Februar 2026 scrollt. Aber jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast. Jordan Napirai, a.k.a. Bad Moms J, ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Mit gerade mal 23 hat sie schon mehrere Top-Platzierungen in den Charts eingesammelt, wurde zweimal hintereinander als Best German Act bei den European Music Awards ausgezeichnet und war die erste Rapperin auf dem Cover der deutschen Vogue. Diese Erfolge sind natürlich auch Thema in ihren Songs.
Man sagt nicht Bad Moms in, sondern Bad Moms auf der Vogue. Dieses Album New Season, euer Scheiß nur Outlet. Jordi gegen Deutschrap, mein ganzes Leben Soundclash. Catsuit, Hauteng, eure Shows mein Soundcheck. Dann nutte ich, bin Queen of Rap und nicht nur Queen of Frauenrap.
Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie Jordan mit ihrer Musik nicht nur die deutsche Rap-Szene aufmischt, sondern auch sehr persönliche Geschichten verarbeitet und welchen Preis sie dafür als Künstlerin zahlt. Es geht unter anderem um eine gewaltvolle Ex-Beziehung, die sie durchlebt hat, einen Schwangerschaftsabbruch und ihr Aufwachsen als queere Teenagerin in Brandenburg. Ihr merkt schon, es wird eine sehr dichte Folge und ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Los geht's. Hallo Jordan.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir sprechen 3 Tage nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Deswegen würde ich darüber gerne gleich am Anfang reden mit dir. Yes. Da ist eine Frau gestorben, zahlreiche Menschen sind schwer verletzt worden. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, als du davon gehört hast?
Ob meine Freunde noch am Leben sind. Mhm. Weil ich wusste, dass Leute von mir dort sind. Und ich habe direkt gecheckt, wo alle sind. Und ja, ich glaube, mein Herz ist wirklich in meine Hose gerutscht.
Wie geht's dir jetzt?
Ich glaube, es heilt noch so nach. Man ist halt so ein bisschen geschockt. Ich hatte auch gestern dann, ich mache jeden Sonntag so einen Livestream und war dann auch live. Und man hat ein bisschen gemerkt, also die Stimmung war einfach gedrückt, weil was soll man dazu noch sagen? Und wohin soll man das einordnen? Und wie viel schlimmer kann es noch werden?
Mhm. Du bist bisexuell, thematisierst das auch immer wieder auf deinen Kanälen und in deiner Musik. Deswegen habe ich mir auch vorgestellt, dass auch deine Fans dir sicher unheimlich viel geschrieben haben in den letzten Tagen. Was treibt die denn um?
Also erstmal, ich habe ja so einen Post gemacht und meinte so, ey, könnt ihr euch einmal alle melden? Sind mäßig alle okay? Weil ich weiß, dass meine Community ja auch voll groß ist. Und ich habe so viele schlimme Sachen gelesen. Ja, ich sitze jetzt zu Hause und weine die ganze Zeit. Und ich weiß noch nicht, wo meine Freunde sind, weil die sich irgendwie verloren haben. Und so ganz schlimme Sachen. Oder ich konnte noch zur Seite springen. Es war so ganz schlimm. Ja. Und ich glaube, es hat einfach gezeigt, so wie schlimm das ist und wie schlimm das die Leute mitnimmt.
Und wie groß die Gefahr immer noch ist. Ne? Also ich habe ehrlich gesagt mich ertappt bei dem Gedanken, dass ich nie gedacht hätte, dass ausgerechnet in Berlin sowas passiert. Auf so einem etablierten CSD, den es so lange jedes Jahr gibt, der so groß und geschützt sein sollte. Und du hast dann relativ schnell danach auch gepostet, kaum passiert sowas, springen manche sofort darauf an, um ihre eigene politische Agenda draus zu machen. Wen meinst du damit?
Na, ich fand es ein bisschen... Ich fand es ein bisschen peinlich, dass die Leute, die sonst auch gegen den CSD sind oder gegen die queere Community und immer dagegen hetzen, jetzt, weil es ein Mensch mit Migrationshintergrund diese Frau getötet hat und dort reingefahren ist, Leute das jetzt nutzen und sagen, ja, guckt, also rechts einfach. Mhm. Wo ich mir denke, aber hä? Also das sind doch die Leute, gegen die ihr sonst hetzt, aber weil ihr es jetzt für euch nutzen könnt, wird gesagt, ja, guckt.
Das heißt, da hast du das Gefühl gehabt, da wurde die Community instrumentalisiert.
Ja, es wurde einfach direkt in noch mehr Hass umgewandelt für Sachen, um die es nicht geht. Es geht um Hass und es geht um Extremismus, es geht nicht um Herkunft.
Was würdest du dir stattdessen wünschen von der Politik, wie die darauf reagiert?
Genau das, dass es ums Wesentliche geht. Es geht in dem Sinne um Hass, es geht um Extremismus, egal in welche Richtung. Und ich finde, dass wir da dran arbeiten sollten, an Toleranz, an Hass, dass wir, ja, dass es nicht noch weiter gepusht wird und immer weiter und ja, sowas. Auch in unserer Jugend und so finde ich es ganz schrecklich, wie viele da ja, abgedriftet sind, sage ich mal. Es gibt ja auch voll viele.
Und hast du das Gefühl, jetzt aus der queeren Community heraus, die Freunde und Freundinnen, mit denen ich mich unterhalten habe in den letzten Tagen, die waren zum Teil auch so resigniert und haben gesagt, ja, es ist jetzt jedem von uns mal sowas passiert oder jede hat das mal so mitbekommen. Mhm. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass insbesondere so ein islamistischer Terror sich nie zu 100% ausschließen lässt. Dafür sind wir eine freiheitliche Gemeinschaft. Ne? Wir können nicht die Freiheit der Sicherheit opfern. Aber wie findet man dann als so eine bedrohte Minderheit einen Umgang damit?
Ich glaube, es hört sich zwar traurig an, aber ich glaube nie richtig. Mhm. Weil ich bin ja auch schon lange in der Community und es ist irgendwie immer selbe. Also es wird nur irgendwie hier und da schlimmer. Du hörst immer schlimmere Sachen. Wenn du jetzt in andere Länder auf der Welt guckst, da sterben ja auch immer noch die Leute. Da ist es ja normal, wenn man das jetzt so nennen will. Ich glaube, das ist so, es ist super traurig, aber du musst Angst haben. Was, glaube ich, alle verstanden haben, als das passiert ist vor ein paar Tagen. Ich glaube, alle haben verstanden, du musst Angst haben. Anscheinend, wenn du rausgehst. Deswegen ist Zusammenhalten noch viel wichtiger. Miteinander sein, miteinander stehen und leider weiter auf die Straße gehen für seine Rechte, ist wichtiger denn je, denke ich.
Das heißt, du findest eher in der Gemeinschaft dann so, dass man die Angst zum Moment vergessen kann? Ist das so ein Ansatz?
Ja, man muss sich halt unterstützen. Man darf sich jetzt erst recht nicht alleine stehen lassen.
Und gerade jetzt in diesen Tagen werden ja ganz viele Vertreter in der Community dazu interviewt und bekommen die Aufmerksamkeit. Was glaubst du, wenn wir jetzt ein Jahr vorspulen, in der Zwischenzeit wird die Aufmerksamkeit wieder zu x anderen Themen und Fällen gewandert sein. Woran würdest du merken, dass sich jetzt wirklich was geändert hat?
Boah. Ja, ich glaube, so banal es sich anhört, aber wenn sowas halt nicht passiert. Ich glaube das. Aber es wird immer also das ist so traurig, aber es wird immer irgendeine Scheiße passieren. Es passiert auch tagtäglich irgendwo in irgendeinem Themenbereich irgendeine Scheiße.
Wie lässt du dich davon runterziehen?
Weil genauso viel Gutes passiert. Ja. Man muss nur dahin gucken, denke ich. Ich glaube, man kann sich sehr krass auf Negatives fokussieren und dann siehst du auch irgendwo überall nur die Scheiße. Mhm. Ist auch so. Ich kann, wenn ich jetzt Bock habe, mir jetzt eine Liste rauszusuchen mit Sachen, die kacke sind, dann
ja,
ich werde was finden. Auf
man kann sich richtig reinstrudeln und runterziehen.
Aber es gibt auch ganz viele tolle Sachen. Mhm. Ja.
Du bist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen und auch zur Schule gegangen dort. Wie wurde denn da in den Nuller- und Zehnerjahren über Queerness aufgeklärt? Oder wie hast du das in Erinnerung?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, das ist so dieses typische, alles was weiblich ist, wird mit S-Wort betitelt. Das. Und ich denke auch bis heute noch. Es wurde überhaupt nicht aufgeklärt. Man hatte auch nicht so wirklich. Ich kann mich erinnern, in meiner Klasse gab es einen Typen, ich glaube, der auch queer war, was wir auch so alle wussten. Es wurde immer so ein bisschen belächelt von den anderen. Daran kann ich mich erinnern. Ja, und mich halt.
Und du warst damals auch schon out?
Ja, mit so 13, 14, ja.
Hast du dafür negative so Rückmeldungen, Erfahrungen gemacht oder war das auf eine Art egal oder normal? Oder?
Also normal auf jeden Fall nicht, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir beim Weihnachtssingen immer in der Kirche und da hat sich jemand zu mir umgedreht und meinte, du dürftest gar nicht hier sein.
Wirklich?
Daran erinnere ich mich bis heute noch, das finde ich auch sehr crazy. Shoutout auch nochmal, Schatz.
An die Person. Wie ging es dir damals?
Ich fand es ganz schlimm und ich habe jetzt nicht verstanden, warum ich jetzt hier nicht meinen O-Tannenbaum in der Kirche singen darf. Also
Na, und du bist ja auch gläubig, oder? Also ja, hat dich das.
Deswegen das auch noch. Shoutout, Schatz! Still believing in God.
Und auch quasi im Reinen mit Gott.
Ja.
Und dass du, ja.
Deswegen, du, also, das ist halt der Widerspruch in sich selber. Niemand, der. Also, ich bin kein Kirchengänger und auch nicht wirklich Fan, so. Aber meinen Glauben kannst du mir nicht absprechen. Und ich finde. Also ich finde, es gibt nichts Absurderes, wenn man den Glauben kennt, als sich in eine Kirche hinzusetzen und jemandem zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat, wo er hingehört und wo nicht, weil genau das ist eigentlich nicht dein Glaube.
Stimmt. Eigentlich ist Kirche ja der Ort, wo sich alle treffen können sollen. Ne? Und wie, was ist so eine typische Erinnerung an deine Schulzeit? Also ich glaube, das ist jetzt hoffentlich keine typische Erinnerung, in der Kirche so blöd angegangen zu werden, aber wenn man deine Jugend verfilmen würde, was wäre so eine Szene, die nicht fehlen dürfte?
Boah. Also ich muss sagen, alles in allem, ist klar, es gab immer Zeiten, die irgendwie schwieriger waren, aber ich fand meine Schulzeit auch schon sehr witzig. Also ich hatte auf jeden Fall Leute auch in meiner Klasse, die sehr witzig waren und die auch mir heute noch in Erinnerung sind. Ansonsten, was darf nicht fehlen? Boah, schwierig. Das Ding ist, ich war relativ früh in Berlin und ich glaube, diese ganzen, als so Hauspartys noch ein Ding waren, das war sehr witzig. Das war sehr, sehr witzig.
Warum?
Da habe ich ganz
Erzähl
viel.
Mann,
da sind so
ich
viele
doch,
Sachen passiert.
Vor deinem inneren Auge läuft der
ja,
Film.
Ja, ja, da sind so viele Sachen passiert. Also erstmals wurde immer Zoologischer Garten bei Meckes gechillt. Mhm. Immer, auch weil das war das Einzige, was noch offen hatte. Da haben sich dann alle irgendwann getummelt, so 4 Uhr, 5 Uhr nachts. Und es gab immer von so Leuten, also die meisten Leute, die Hauspartys gemacht haben, mit irgendwelchen reichen Kids irgendwo im Grunewald. Mhm. Und dann sind halt da alle angetanzt und dann hieß auch immer Schuhe vorne ausziehen. Und aber dann wurden die halt immer geklaut. Und ich habe so viele mitbekommen, die dann auf Socken nach Hause mussten. Das war auch immer ein Ding. Und teilweise so, alle haben gefeiert und auf einmal, du siehst nur jemanden mit so Möbelstücken. Einfach so die ganzen Wohnungen einfach so
rausgetragen,
Palmen rausgetragen. Und das hat einfach so keinen interessiert. Und die Polizei kam immer. Natürlich kam sie immer. Irgendeiner hat immer gerufen. Und dann auch so Sachen wie, alle haben sich dann im Garten versteckt und dann ist so einer mit Schlafanzug hat so aufgemacht. Hä, hier ist doch gar nichts passiert. Waren so diese typischen Sachen. Und irgendwann wurde das so abgeschafft. Warum macht ihr keine Hauspartys mehr? Das macht keiner mehr. Keiner hat mehr Bock da drauf.
Ja, oder die Eltern haben mitbekommen, dass ihre Möbel verschwinden und gesagt, das geht nicht mehr.
Also da war so, jedes Wochenende war es safe, mindestens 5 Hauspartys, wo du hättest hingehen können. Jetzt macht keiner mehr.
Das stimmt. Mit 15 hast du angefangen, Online-Rap-Videos hochzuladen. Mhm. Keine 4 Jahre später warst du die jüngste Rapperin, die in Deutschland auf Platz 1 in den Charts gelandet ist. Was hat dich damals, die 15-jährige Jordan, zum Rap gebracht?
Boah. Ich glaube, da war es Nicki Minaj, was mich so zum Rap gebracht hat. Aber ich denke, so Hip-Hop-Rap allgemein war voll viel meine Mama. Meine Mama hat voll viel Hip-Hop mit mir gehört. Es lief immer MTV. Ich kannte das gar nicht anders. Ich wurde direkt so mit Hip-Hop großgezogen. Ist auch das meiste, was ich gehört habe. Ich glaube, ich kannte nicht viel andere Sachen.
Und habt deine Mutter und du gefeiert, wie die Performance war oder die Lines? Also hat dich gereizt zu texten oder auch so schnell, so gut rappen zu können?
Ich fand Rap einfach unfassbar krass und ich fand immer diese Musikvideos krass und ich wollte einfach auch immer so, ich wollte auch immer cool sein und ich habe auch 10 Jahre Hip-Hop getanzt, deswegen war für mich alles sehr close und auch diese ganzen Filme, diese Tanzfilme und so, das ist ja alles genau diese Culture gewesen. Ich glaube, deswegen so ein bisschen, aber eigentlich Musik, also als ich da angefangen habe, diese Rap-Videos zu machen, wollte ich nicht Musik machen, weil das war so weit weg, weil ich, keine Ahnung, mit 15 denkst du dir nicht, ja, jetzt mache ich Musik und dann finden das alle total toll. Ich dachte einfach, ja, es war halt so ein Ding, auf so Instrumentals von YouTube zu rappen und ich habe das gemacht und dachte, ich dachte, das ist cool. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass jetzt jemand anderes sagt, boah, das finden wir jetzt alle im Kollektiv todeskrass.
Hast du es deiner Mutter gezeigt?
Wenn Nö.
Die auch so, nee?
Nö, meine Mama hat mich irgendwann in der Küche gefragt, von wem die Songs sind, die ich da immer cover. Dann habe ich gesagt, das sind meine Songs, das sind meine Texte. Und dann war sie so, ja komm, von wem ist das jetzt? Das bin ich. Hat sie vor lange nicht verstanden. Sie dachte, ich singe was nach.
Aber offensichtlich dachte sie, ja okay, das hat schon jemand über ein großes Label veröffentlicht. Insofern hat sie auch von Anfang an dich geglaubt, wahrscheinlich, oder? Oder wie war das dann, als daraus eine Karriere wurde? Was hat sie da gesagt?
Ich glaube, wir konnten das am Anfang alle gar nicht so wahrnehmen und gar nicht so glauben. Das war alles so ein bisschen surreal und man wartet auch immer, bis einer kommt und sagt, Prank, guck mal da oben links in die Kamera so, weil es war überhaupt nicht zu greifen. Ich glaube, als man richtig gemerkt hat, so okay, da passiert was richtig Großes und obviously auch machst du irgendwann Geld damit, dann versteht man so ein bisschen, okay, das ist irgendwie ernst. Ja.
Und hattest du da früh oder rechtzeitig genug Gelegenheit, auch mal kurz zwei Schritte rauszutreten und zu denken, okay, aber was will ich jetzt, wo das hingeht? Oder war es seitdem ein wilder Ritt?
Es war ein wilder Ritt.
Ja.
Ja, ich habe immer nicht verstanden, was ich jetzt hier mache. Also ich habe das heute noch, dass ich irgendwo sitze und mir irgendwie denke so, bin ich überhaupt hier abgebogen? Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Auch so ein bisschen Imposter-mäßig so. Irgendwann fliegt auf, dass man es nicht kann so. Aber ich glaube, es hat schon alles seine Berechtigung und sollte genau so sein. Nur war es halt nicht geplant, was aber, glaube ich, irgendwie auch schöner ist, weil es so natural entstanden ist.
Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwer noch die Berechtigung hinterfragt. Mhm. Trotzdem, du löschst sehr gerne alte Posts und Videos.
Mann, oh Mann.
Daran bin ich auch gestoßen, an diese Grenze bei meiner Recherche. Was wäre denn, wenn jetzt jemand eins von diesen alten Videos leaken würde? Was würde ich da sehen?
Du hast sie nie gesehen?
Ja, ich habe ein paar alte gesehen, aber ich vermute, dass ja auch vieles weg ist.
Oh. Also erstens sind sie archiviert, sie sind nicht gelöscht, Leute. Mama hat alles im Archiv. Man kann noch voll viel sehen, wenn du es so auf TikTok suchst oder so. Das Ding ist, alle hassen mich dafür. Aber ich bin so, wenn ein neues Album beginnt, beginnt für mich eine neue Ästhetik. Und irgendwie, ich habe immer dieses, das alignt da nicht mehr so. Ich weiß auch, dass die Leute es voll cool finden, immer so zu gucken, ah, da hat sie das gemacht, da hat sie das gemacht.
Ja, wie hat sich jemand entwickelt?
Oh, aber das ist irgendwie so, ich brauche so ein leeres Papier, weil dann habe ich auch von mir das Gefühl, okay, jetzt kann ich so neu anfangen und die Leute nehmen mich neu wahr. So. Und außerdem finde ich das auch alles unfassbar cringe.
Wenn du dich selber noch mal siehst von früher.
Ich finde das so cringe. Und Leute lieben diese Videos. Und Leute lieben es auch, diese Videos vor mir anzumachen.
Mhm.
Ich bin immer so, bitte lass das sein. Ich finde es so unangenehm. Ich finde es auch gut, dass es unangenehm
ist. Okay,
dann ist
ja gut, dass ich jetzt hier... Nein, ich habe jetzt nichts dabei.
Aber ich glaube, es ist gut, dass es mir unangenehm ist, weil das heißt, dass ich halt super gewachsen bin. Ich glaube, wenn ich jetzt noch von mir sagen würde mit 15, boah, der absolute Shit. Weiß ich nicht.
Ja, aber also man könnte ja auch sagen, man gerade das eigene 15-jährige Ich mit so einer Wärme anzuschauen und sagen, ja genau, krass, was du damals gemacht hast.
Ja. Das sagen auch immer die Leute damals, für das war der Shit.
Ja.
Keiner hat das gemacht und das checke ich auch. Aber würde ich das, was ich da gerappt habe, jetzt noch rappen?
Ja, das ist, wie sich auch Humor weiterentwickelt.
Ja.
Und, ja. Leute wollten dich damals zum Teil in so eine Pop-Schiene drängen oder die Branche wollte dich da reindringen. Warum war das so? War damals, beziehungsweise ist jetzt, ist ja nicht lange her, immer noch kein Platz für mehr Frauen im Rap oder woran liegt das?
Also Pop verkauft sich besser. Mhm. Das ist das, was die Leute mehr hören. Ich denke vor allem hier in Deutschland so, da kommt dann so, ich glaube, wenn du Pop machst, dann hast du die Chance auf eine breit gefächerte Audience im Sinne von jeder kommt zu deinen Konzerten. Oma kommt mit Opa, mit deiner Tante, du, deine Mutter, dein Vater, alle kommen.
Mhm, alle können sich einigen.
Genau. Und Rap ist zwar auch noch ziemlich groß in Deutschland, würde ich sagen, und auch ziemlich erfolgreich so, aber auch trotzdem Nische so. Und ich denke so, Hip-Hop von Frauen ist so, ja, kannst du jetzt machen, aber ich glaube, Deutschland glaubt da nicht so sehr dran. Ich glaube jetzt mehr, weil wir mehr Erfolge damit gefeiert haben, aber an sich ist es, glaube ich, immer noch Pop, wo alle sagen so, ja, wenn du eine Frau bist und du halbwegs singen kannst, tu das.
Was wünschst du dir, wer sich auf dich einigen kann? Wer soll bei dir auf den Konzerten stehen?
Alle. Ich hätte gerne, dass auch Opa, Oma, Onkel kommen, aber halt für Rap.
Und dann rappst du da, warte.
Oh Gott, oh Gott.
Nein, ich hatte, über welche Zeile habe ich mich so gefreut? Ah, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Aber unter anderem, was ich mir aufgeschrieben habe, weil mich dieses Phänomen Frauen im Rap so beschäftigt hat. Du hast jetzt im Intro zu dem neuen Album Zuhause im Meer, hast du gerappt. Ihr macht auf Girls supporten Girls, aber nur wegen Feature. Doch Support kenne ich hier nur von Lori, Juju und Nina. Schwester, sag mal, warum Männer, die ich bei mir im Team hab, für viel mehr Rap mehr tun als eure peinlichen Divas. Wer sind die peinlichen Divas?
Ich habe genau dieselbe Frage in einem Podcast exakt genau gleich, wo kam diese Frage
wirklich?
Genauso.
Ja. Naja, es ist eine Zeile, die einen aufmerksam macht.
Ja, ich checke. Naja, also es sind Leute, die halt so tun, also guck mal, es ist ein großes Konstrukt und das ist auch ein bisschen so Insiderwissen, aber man merkt hinter den Kulissen oft, aber das ist ja auch ist es in jeder Branche so und bei so vielen Menschen so. Es wird halt sehr viel gesagt und sehr viel so, weil das cool ist. Weil auch so Feminismus ist für die Leute auch oft so ein Branding. Ja, wir sind alle feministisch auf einmal. Jede Brand alles. Aber oft ist das nicht so. Oft ist das einfach nicht so. Und vor allem ist oft dieses so, ja, ich stehe für Frauen und wir stehen alle für Frauen und so, aber werden auch Frauen supported, ist für mich eine Frage. Und das passiert halt nicht oft. Es wird halt oft gesagt, ja, alles hier für jede Frau und jede Frau ist so geil. Und aber dann, wo supportest du denn die Frauen, die dann irgendwas Geiles machen?
Mhm. Und meinst du damit auch die Frauen untereinander? Oder auch
voll. Voll. Also ich finde immer so ein Mensch, wenn ich das geil finde, dann sage ich das auch. So, ich muss es jetzt nicht, ich poste auch voll viel, was ich geil finde, aber ich sage auch gerne, ey, das finde ich fresh und so, das finde ich cool, was du machst, und ich bin halt kein Hater. Aber es gibt oft Leute, die so confusen, so, du supportest nicht Frauen, wenn du nur Frauen supportest, die nicht dasselbe machen wie du. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also du, Frauen, für mich supportest du auch Frauen, wenn jemand dasselbe macht wie du oder sogar erfolgreicher ist als du und du kannst trotzdem noch klatschen. Mhm. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, also es ist halt natürlich auch wichtig, aber wenn du zum Beispiel jetzt, du machst Musik und du supportest aber nur Frauen, die
ein anderes Genre machen und dafür dann den
oder einen ganz anderen Job.
Ja.
Ganz anderen Job, wo ich mir denke, ja, das ist cool und das brauchen wir auch, aber come on.
Und trotzdem hast du aber im selben Song auch die Zeile, doch nur eine Frau in Deutschland macht hier Banger-Musik.
Mad Moms to the fucking Jay.
Ja. Ist das dann nicht ein Widerspruch?
Findest du?
Ja, wenn du gerade noch gesagt hast, eigentlich müsste ich auch andere Rapperinnen supporten, aber ich supporte euch ja auch. Banger-Musik.
Also ich supporte euch, ihr seid ja alle total toll, aber ich mache in meinen Augen die fresheste Musik. Also ihr seid ja alle trotzdem cool, aber ich bin die fresheste.
Wenn du eine Sache an der deutschen Rap-Szene ändern könntest, was wäre das?
Auf jeden Fall der Support. Ja, auf jeden Fall der Support. Und wäre auch cool, wenn Frauen nicht immer mehr machen müssen als Männer. Und wäre auch cool, wenn bei Frauen nicht immer alles auf die Goldwaage gelegt wird und immer alles zum Aussehen kommentiert wird und bei Männern nicht, weil ich finde nämlich auch dein T-Shirt scheiße und dein Haircut finde ich auch kacke. So.
Und damit kommen die halt durch, ne?
Ja.
Durch die Kommentarspalten und überhaupt. Jetzt bist du 23, am 4.9. erscheint schon dein drittes Album. Mhm. Und du hast mal gesagt, dass du durch diesen frühen Erfolg deine Jugend verloren hättest. Mhm. Was macht dich da besonders wehmütig?
Ich glaube, als alle Spaß hatten und so Teenie waren und so diese ganzen Erfahrungen gemacht haben, habe ich halt gearbeitet. Und habe halt für meinen Traum gehustelt. Was auch für mich schön ist, weil ich hatte immer was, auf was ich mich konzentriert habe. Mhm. Ich hatte immer was, was mir wichtig war, wo ich wusste, dahin möchte ich. Und ich bin auch dahin gekommen. Aber ich habe halt ein bisschen so diese Entwicklung verloren, wo ich so ein bisschen so ich sein konnte. Ich war halt schneller wachsen und merke das jetzt halt auch heute immer noch. Merkst du, mir fehlt vielleicht an manchen Punkten so dieses einfach so Sein. Mhm. Und irgendwas so, ja, einfach irgendwie so auch irgendeine Scheiße machen, eine Scheiße bauen oder so.
Oder also nicht Scheiße bauen will, aber noch nichts repräsentieren müssen. So,
genau,
oder?
Nicht irgendjemand sein müssen. Ja. Und seitdem ich 15 bin, ist jeder Schritt von mir wird beurteilt wie von so einem 30-Jährigen. So, das haben die Leute richtig schnell vergessen, weil ich war halt relativ schnell erwachsen und so haben mich die Leute wahrgenommen. Die Leute haben mich nicht wie 15 behandelt, sondern halt irgendwie wie Mitte 20 oder so. Was ich jetzt noch nicht mal bin. Und irgendwie dachte ich mir immer, ihr vergesst irgendwie, dass ich irgendwie klein bin und jung bin.
Glaubst du, dass du davon was nachholen kannst?
Ja, voll.
Später?
Ja, voll. Ey, auch bei uns im Team und so, wir machen so viel Scheiße, wir albern rum und so. Es ist so ein bisschen, ich hole mir das da so ein bisschen zurück.
Okay, es ist nicht die große Wehmut, das ist schon worth it.
Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo meine Freunde Kinder haben.
Mhm. Okay.
Was auch insane ist.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber ich bin jetzt eine ganz tolle Tante und jetzt kann ich so Kinderscheiß machen.
Stimmt, holst du es mit denen nach.
Ja.
Ich habe auch immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast dabei. Du musst dich entscheiden. Mhm. Wenn du dich jetzt für den Rest deines Lebens entscheiden müsstest, würdest du die Haare entweder immer so rot lassen oder nie wieder färben?
Für den Rest meines Lebens. Also guck mal, ich habe das jetzt letztens in dem Livestream schon aufgemacht. Ne? Ich liebe meine roten Haare über alles. Ich merke aber langsam, da kommt was in mir hoch. Mhm. Da kommt sowas in mir hoch, dass ich auch mal gucke, so vielleicht hat man auch schon mal bei Chat gefragt, wie man mit einer anderen Haarfarbe aussehen würde. Vielleicht hat man das auch schon gefragt. Aber ich glaube, ich bleibe da doch noch. Aber ich merke das schon. Aber was war die Frage? Entweder nur rot oder gar nicht mehr, ne?
Ja, nie mehr färben.
Ja, dann nur rot.
Okay.
Dann bleibe ich da.
Welcher Algorithmus kennt dich besser, Instagram oder TikTok?
TikTok auf jeden Fall. Instagram kennt mich überhaupt nicht, weil ich bin einer, ich gucke mir also ich bin nie auf dieser For You, mhm, wo so einfach irgendwas kommt. Ich bin immer da, einfach nur bei denen ich folge. Ich gucke nie auf Explore. Und irgendwie, ey, Shoutout auch an die Leute, die immer Insta-Reels schicken. Leute, das gab es bei TikTok schon vor 3 Monaten oder so. Ihr ja, lacht stimmt über so alten Scheiß. Deswegen TikTok.
Aber da, was ist so, wenn ich jetzt deinen TikTok öffnen, mhm, würde, was wäre da so ein Guilty Pleasure oder Special Interest, was rauskommen würde, was man an diesem Video sieht?
Leute, die Teppiche reinigen, die total vermoddert sind. Das finde ich halt toll.
Okay.
Das oder wie jemand zeigt, wie er seinen Hund füttert und dann so ein Plate macht mit so Sachen, mhm, drauf. Und das ist komisch. Ich bleib an den komischen Sachen hängen. Hm. Ja.
In welchem Job wäre deine kleine Schwester besser als deine Tourmanagerin oder deine Stylistin?
Oh, beides. Beides. Meine Schwester ist sehr organisiert, aber auch sehr so in so Fashion und sie ist auch sehr jung, sie ist 13. Aber ich würde sagen, Styling. Hm.
Sammeln oder aussortieren?
Boah, ich bin schon Kati. Also ich bin wirklich Kati. Meine Leute sagen, ich bin messy.
Wirklich?
Ja, ja. Ich behalte alles. Alles. Kann man noch gebrauchen, habe ich noch nie angezogen, aber wird schon der Moment kommen, so, mhm, bin ich.
Also so überfüllter Kleiderschrank und...
Das hat nichts mehr mit überfüllt zu tun, das ist komplett insane. Also eigentlich brauche ich eine komplette Wohnung nur für Klamotten.
Mhm.
Ja, und ich gebe dann manchmal, verabschiede ich mich dann so von 3 T-Shirts und denke, dann bin ich schon so, okay.
Hast du auch irgendwas, was du explizit sammelst?
Also ich würde meinen... Die meisten Tourgeschenke habe ich alle.
Mm.
Habe ich alle behalten. Handyhüllen, oh Gott.
Wirklich?
Ja, das ist total peinlich.
Aber wechselst du die so durch?
Ja, ja. Das ist total peinlich. Und ich habe auch so einen Monk. Also ich kann eine Handyhülle immer nur für eine gewisse Zeitspanne tragen. Und dann brauche ich eine neue. Aber jemand anderes muss, oh Gott, das ist so peinlich. Jemand anderes muss aussuchen, was für eine Handyhülle ich als nächstes mache. Weil wenn ich sie selber aussuche, habe ich das Gefühl, ich hätte vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen und es sieht nicht so cool aus.
Und jemand anderes ist ja so ein bisschen auch Schicksal.
Genau,
welche
und dann muss ich es annehmen.
Die nächsten 4 Tage begleitet.
Genau, dann muss ich es annehmen.
Okay. Ja. Mir fällt gerade ein Künstler, den ich sehr mag, René Magritte, der hat immer seine Freunde die Titel für seine Bilder auswählen lassen. Also er hat ihnen das Bild gezeigt, so wie du gesagt hast.
Das ist cool.
Ne? Das, ja, cool, aber auch krass, dass man dann diesen wichtigen Commitment. Teil der Kunst seinen, mhm, Freunden überlässt. Das fällt mir gerade ein. Also dann noch lieber die Handyhülle.
Mhm.
Bücher sortieren, alphabetisch oder nach Farbe?
Boah.
Oder sortiert die Messi die gar nicht?
Ich habe sehr viele Bücher. Ich habe alle meine Bücher nicht sortiert. Deswegen, ich überlege gerade, wie ich das machen würde, wenn ich das jetzt machen würde. Ich sage nach Farbe, weil dieses Rot, Blau, Pink, egal ob das alphabetisch ist oder nicht, es muss ästhetisch aussehen in meinen Augen, sonst, mhm, kriege ich Macken. Deswegen nach Farbe.
Okay, aber gerade ist es ja gar nicht ästhetisch, wenn du es gar nicht sortiert hast.
Ja, und das ignoriere ich einfach weg. Warum musst du das jetzt sagen? Weil ich werde jetzt nach Hause gehen und werde da hingucken und das wird mich irre machen, ich weiß ganz genau.
Ja, viel Spaß aber beim Sortieren.
Tatsächlich, ich habe so ein, kennst du diese Schränke, die so wie so ein X aufgebaut sind, wo du so drehen,
ja,
kannst?
Ja, wo die dann so ein bisschen schräg drin liegen.
Genau, und ich drehe die Buchbücher nach hinten und die leere Seite guckt nach vorne.
Das finde ich ja richtig banal. Warum würde man das, also wirklich nur für die, du
ja,
findest ja
leer
nicht
ist.
Wieder.
Ja.
Einmal gelesen und weg für immer.
Aber alle anderen wissen, wo alles ist. Ich weiß eh nie, wo was ist.
Okay, alle anderen wissen, wo deine Bücher sind.
Wo alles von mir ist.
Was sind, gibt es Bücher oder Autoren, Autorinnen, die deinen Texten beeinflussen, obwohl sie ja so ganz andere Textformen machen, aber wo du liest und dadurch inspiriert wirst?
Boah, ich finde, ein Buch hat mich inspiriert. Das ist also mein Leben.
Das kenne ich nicht.
Ja, das musst du lesen, das finde ich ja unfassbar.
Ist das ein Sachbuch oder
ein
Roman?
Wenn ich dir jetzt sage, um was es geht, ist es, glaube ich, vorweggenommen.
Okay.
Aber es ist unfassbar krass, es ist sehr wild geschrieben. Was ich aber sehr inspirierend fand, aber der Sinn am Ende, um was das ganze Buch ging, das hat mich sehr inspiriert.
Gut, okay, also wir lesen da rein und du, mhm, spoilerst nicht. Mhm. Ich gehe zurück zu meinen Entweder-Oder-Fragen.
Yes.
Sprachnachricht oder geschriebene Nachricht?
Oh Gott, bitte. Also ja, mach eine Sprachnachricht, aber bitte rede in einem normalen Speed. Das schaffe ich nicht. Also so Sprachnachrichten, die so anfangen mit, hey, also, ach warte mal kurz. Jenny, also, ich wollte mal was...
Bro. Quasi im Liegen aufgenommen.
Oh.
Ja, ja, verstehe.
Boah, schaffe ich nicht.
Aber du auf mal zwei. Geschwindigkeit. Ja,
ja, ja.
Genau.
Und, aber auf mal zwei und ich verstehe dich immer noch perfekt?
Problem.
Nee.
Das stimmt.
Deswegen lieber Sprachnachricht. Und bloß nicht anrufen.
Was ist schlimmer? Ein Song von dir, den du eigentlich nicht, ja, magst, nicht mehr hören kannst und der wird, ja, aber dein größter Hit? Oder der Hit, der dir am wichtigsten ist, kriegt keine Aufmerksamkeit, wird gar nicht gehört.
Ich glaube, schlimmer ist, ich mag den Song nicht und der ist dann total groß. Mhm. Dann soll lieber mein Lieblingssong niemand hören.
Du hast nach deinem letzten Album, nach Survival Mode, eine Pause gebraucht und bist direkt danach in Therapie gegangen. Was war der Impuls dafür?
Der Impuls war, glaube ich, auf jeden Fall meine letzte Tour. Weil da habe ich ein bisschen gemerkt, okay, jetzt wird alles sehr viel. Auch so mein ganzes Nervous System und so, alles, wie ich alles wahrgenommen habe. Ich hatte immer die ganze Zeit Panikattacken. Ich war in constant so Anxiety-Mode und so. Mhm. Also ich habe einfach, mein Körper hat einfach zugemacht sozusagen. Und da sind auch ganz viele Sachen aufeinander passiert. Das auch mit dem Schwangerschaftsabbruch und einer sehr toxischen Beziehung, die dann auch zu Ende mehr oder weniger gegangen ist. Plus noch weiterarbeiten. Ich habe jedes Jahr ein Album gebracht. Ich habe jedes Jahr 60 Shows gespielt. Irgendwann war okay. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich das in Angriff.
Für viele Leute ist es ja unheimlich schwierig, einen Therapieplatz zu finden. Die brauchen sehr lange und sind dann mitunter in der Situation, ja, man muss dann den nehmen, den man kriegt.
Ja.
Das finde ich besonders krass, weil es ja eine Situation ist. Man sitzt vor einer Person und soll sich der bestenfalls ja komplett öffnen.
Genau.
Ist dir das leicht gefallen?
Mich zu öffnen?
Ja.
Ging. Das Ding ist, ich wurde sehr oft enttäuscht von Menschen, habe aber trotzdem so ein komisches Urvertrauen. Mhm. Also ich spüre immer, wie Leute so drauf sind und was so deren Intention ist und so. Und ich bin jemand, der, also ich glaube, meine Freunde würden es manchmal naiv nennen, weil ich bin immer so, nee, das würde der doch nie machen, der ist doch so eine Maus. Und dann passieren immer die schlimmsten Sachen. Ich glaube aber, mein Problem ist, ich gehe von mir aus. Weil ich Sachen niemals machen würde, denke ich, andere machen es nicht. So. Und ich glaube aber, ich konnte mich da sehr gut öffnen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin hier irgendwie sicher. Ich glaube, das ist so eine Intuition, die man hat. Ja.
Und bestenfalls, also das ist ja auch der Raum, den eine Therapeutin oder ein Therapeut aufmachen soll.
Genau.
Was hat dir das gebracht? Also du hast gerade schon gesagt, es war irgendwie so viel. Mhm. Hat es das abgebaut oder dir eine neue Klarheit verschafft? Wie blickst du darauf gerade?
Ich gehe ganz anders mit Dingen um. So, ich kann viel besser Sachen handeln. Und ich habe viel mehr über mich gelernt, warum ich jetzt Sachen besser einordnen kann. Weil oft habe ich mich immer nur selber fertig gemacht, weil ich dachte, ja, warum kann ich jetzt das nicht so wie andere Menschen? Warum muss ich jetzt hier wieder anders fühlen wie andere? Und mittlerweile weiß ich, warum ich anders fühle. Und deswegen ist mir das auch so, ja, ich fühle das halt anders. Und dann mache ich nicht so selber. Dieser Druck war so schlimm. Immer so, ich habe sehr viel so, weißt du, was Masking ist?
Also pretenden, dass du einfach was vorspielst.
Genau, sozusagen. Und ich habe das ganz, also ich mache das auch heute noch hier und da, aber ich habe das früher sehr viel gemacht, immer so, wie machen es alle anderen, so mache ich es auch. Aber dann war ich immer so richtig drained nach so Tagen und auch so Events oder so, weil ich bin viele Sachen von denen einfach nicht so.
Und warum fühlst du anders?
Ich denke, es sind auch Sachen wie ADHS und so. Ich bin einfach, ja, ich anders an sich einfach. Und ich habe einfach Sachen erlebt, die mich anders geformt haben und jetzt funktioniere ich halt anders. Und das ist für mich okay.
Gibt es einen Rat oder Erkenntnis aus dieser Therapie, die du selber schon so oft weitererzählt hast oder anderen weitergegeben hast, weil sie dir sehr geholfen haben?
Ja, ich habe das, ich habe das jetzt schon oft erzählt, aber das, es gab so einen Moment, da habe ich mit ihr auch über meine schlimme Beziehung geredet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil ich bin auch so ein Mensch, ich gehe für Liebe immer ans Äußerste. Also ich würde für Liebe immer kämpfen, da wo Leute schon längst gesagt haben, ach, gar keinen Bock mehr, da mache ich immer noch weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich bleibe einfach so lange bei ihm, bis ich ihn hasse. Weil so bin ich. Also ich warte so lange, bis da gar nichts mehr ist, bevor ich irgendwas irgendwie unversucht lasse. Und dann hat sie mich angeguckt und da meinte sie, ja, das wird aber nicht passieren, weil das ist wie ein Alkoholiker, der sagt, ich trinke so lange Wodka, bis ich ihn hasse. Der Wodka wird dich umbringen. Das hat ganz
bevor
viel mit mir. Das hat ganz viel mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist wie eine Sucht und ich werde nicht hassen, weil das bin ich gar nicht. So, ja.
Es gibt mehrere Songs auf diesem Album, von denen, die ich gehört habe, wo es darum geht oder wo zumindest Anspielungen daran sind. Und einer, der mich ganz besonders bewegt hat, weil er wirklich unter die Haut geht, war Schuldgefühle.
Ah, ja.
Ein Takt zusammen.
Ja,
den
krass.
Konnte ich schon hören. Cool. Und da, das ist ja im Grunde eine Therapiestunde. Du bist auf einmal in dem Song zumindest auch nicht mehr Bad Moms oder Jordi, sondern du bist Frau Napirei, die im Dialog mit ihrem Therapeuten ist. Und da habe ich mich gefragt, wie ist dieser Song entstanden? Weil es klingt für mich wie so eine Zusammenfassung von dem, was du gerade so... Also du sitzt bei deinem Therapeuten und überwindest dich in diesem Song, das finde ich auch sehr gut beschrieben. Genau, du überwindest dich zu sagen, hey, der hat mir Gewalt angetan.
Genau. Es geht in dem Song darum, also wie das entstanden ist erstmal. Wir waren auf Ibiza und da haben noch ein paar Songs gemacht und so. Und da kam ein bisschen so die Idee, weil ich wollte unbedingt diese Story erzählen, aber ich wollte auf jeden Fall auch Leuten damit helfen. Und wir haben ein bisschen überlegt, okay, wie kann man das auch so verpacken, dass Leute sich irgendwie gesehen fühlen und dass man den ganzen so einen Raum gibt. Und ich wollte eh mit Takt noch was zusammen machen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir auf die Idee kamen. Auf jeden Fall haben wir, ich glaube, weil ich ihm auch erzählt habe, ich habe auch in Therapie voll viel darüber geredet und so. Und dann hatten wir diese Idee, das zu machen. Tatsächlich hat das so lange gedauert, bis wir das geschrieben haben. Wir haben das vor kurzem erst noch geschrieben. Mhm. Und es war ein ganz wilder Prozess, weil es ist was anderes, wenn du so einen Song schreibst, wo du so irgendein Gefühl beschreibst oder irgendwas oder irgend so ein, keine Ahnung, so wie Hello Kitty oder sowas, einfach so irgend so ein Vibe-Song. Und wenn du deine Sachen erzählst, das ist was ganz anderes, weil es war so, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur so darüber ausgetauscht, was genau passiert ist, als eher sozusagen über was wollen wir schreiben. Es war so was ganz, es war so ein ganz anderer Vibe. Und genau, wir haben es also wie eine Therapie-Session aufgebaut. Takt ist in dem Punkt der Therapeut und ich bin die Klientin und erzähle von meiner gewaltvollen Beziehung und was dort alles passiert ist. Und bin, es ist aber auch ein bisschen so, was mir so wichtig war, dass ich in der Position bin, dass ich ja oft auch mich selber anzweifle auf diesem Song und oft sage, ja, aber vielleicht war es ja ich, weil das ist das, was so viele Frauen machen, dass sie immer denken, ja, aber vielleicht war ich ja einfach nervig oder vielleicht provoziere ich einfach. Und Takt, der halt immer wieder sagt, das ist Täter-Opfer-Umkehr. Es bist nicht du. Man sollte so nicht reagieren. Ja, und darum basically geht der ganze
Song. Ich fand auch sehr stark die Zeile oder so sehr gut zusammengefasst, sowieso eingekocht. Also ich stelle mir gerade vor, wenn ihr tagelang darüber gesprochen habt, dann kocht man es ein. Auch so, gerade ist der Track auch noch sehr lang, 5,5 Minuten, glaube ich. Ne? Und trotzdem braucht es das ja auch, um das so alles aufzubauen. Und dann sagst du eben, ich frage mich ständig, liegt es an mir? Glaub, allein mit meiner Art habe ich ihn übelst provoziert. Und man ist, glaube ich, es fasst sehr gut zusammen, dieses Gedankenkarussell oder fast auch Gefängnis, in dem Betroffene in dem Moment sind. Und es geht eben darum, wie du sagst, auch wie Schuldgefühle meine Ängste kompensieren.
Ja.
Rückblickend, wie ist das passiert, dass du solche Schuldgefühle hattest, obwohl du ja das Opfer warst?
Weil so eine Leute das schaffen, das irgendwann umzudrehen. Weil du immer wieder, wenn was Schlimmes passiert, von solchen Leuten immer gesagt bekommst, du hast mich dazu gebracht und du holst diese Seite aus mir raus. Und ich war noch nie in meinem Leben so mit Menschen, ich bin nur bei dir so. Und irgendwie gibt es dann noch 14 andere Menschen, die genau dasselbe sagen. So. Aber das wird dir eingeredet und irgendwann glaubst du das, weil du dich irgendwann fragst, so, okay, ich habe es auf sämtlichen Arten probiert. Ich rede super ruhig, mal war ich super laut, dann habe ich es noch 19 Mal erklärt, dann habe ich es auf eine andere Art und Weise erklärt. Du machst ja alles und trotzdem passiert dasselbe. Na, irgendwann denkst du, okay, aber dann fange ich jetzt halt bei mir an. Mhm. Ja.
In dem Song verarbeitet Jordan Gewalterfahrungen. Es wird zum Beispiel eine Situation mit einem Auto beschrieben. Was genau da passiert ist, können wir natürlich nicht wissen und wird jetzt vor Gericht geklärt. Jordan hat den Mann nämlich angezeigt. Und weil das Verfahren noch läuft, sprechen wir hier jetzt nicht näher darüber.
Was ist danach passiert? Also war in diesem Moment diese Beziehung vorbei?
Ja. In diesem Moment kam nie wieder irgendwas von mir. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich nicht aufgehört. Es sind die wildesten Sachen passiert. Die Polizei kam jeden Tag. Obviously, die ganze Zeit Anzeigen wurden gemacht. Aber ja, was soll ich dir sagen? Also wir sind ja auch immer noch in Deutschland. Das ist alles noch, also es läuft alles noch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt schon so super viel passiert ist.
Weil du gerade sagst, obviously wurden Anzeigen gemacht. Mhm. Tatsächlich bist du damit ja eine krasse Ausnahme. Ich habe
mal nachgeschaut. Viele trauen sich nicht.
Genau, viele trauen sich nicht. Es gab Anfang des Jahres eine Studie der Bundesregierung veröffentlicht worden, dass nicht mal 5% dieser Fälle, sehr wahrscheinlich, ist ja total schwer, solche Dunkelfelder zu erfassen, überhaupt zur Anzeige gebracht worden. Deswegen ist das ja schon mal richtig gut, dass du das gemacht hast.
Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich da immer Respekt vor hatte. Mhm. Und es musste auch immer jemand anderes die Polizei rufen. Ich habe mich nie getraut, diesen Hörer in die Hand zu nehmen, weil ich nie wusste, was ich sagen soll.
Wovor hattest du Angst?
Ich hatte Angst, dass ich, also ich habe immer das, also ich hatte wirklich immer das Gefühl, ich dramatisiere. Also ich hatte immer das Gefühl, ja, ich sage das jetzt und das ist aber, weil für mich ist Polizei rufen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die Polizei gerufen. Mhm. So, weil ich da kann's jetzt, kann, hat ja jeder eine andere Meinung, aber für mich und vor allem auch in Berlin und so, die Leute sind da sehr überfordert und so, hatte nie das Gefühl, wenn die Polizei gerufen wird, dass irgendwas passiert oder dass irgendeine Art von Hilfe ist, aber that's just me oder wahrscheinlich nicht nur ich. Und dann, genau, für mich ist die Polizei rufen letzte Eskalationsstufe. Und deswegen hatte ich keine Berührungen damit und deswegen dachte ich so, oha, Polizei rufen ist aber auch dann wirklich doll. Und irgendwie die ganze Situation ist mir so, jetzt muss man hier die Polizei rufen, deswegen, ja, es wurde, also ich konnte das nicht. Und mir war auch immer das so ein bisschen, keine Ahnung, immer wenn die da standen, das ist so eine ganz nackte Situation, weil die stehen das in deinem Zuhause, stehen in deinem Zuhause, du stehst da um 3 Uhr nachts in deinem Schlafanzug und ich wurde immer erkannt.
Von so,
und das ist halt, ja, und das ist halt super so,
ja, verletzlich.
Ja, super.
Hast du dich ernst genommen gefühlt in den Situationen?
Es wurde schon ernst genommen. Das Einzige, was halt immer ein Ding war, ist so, ja, da können wir nichts machen. Ja, wir können ihn mäßig nur verhaften oder ihn mitnehmen, wenn er hier auftaucht. Also basically, wir können erst was machen, wenn was richtig Wildes passiert.
War es am Ende eine Situation wie mit dem Auto oder waren es Menschen von außen, die dir gesagt haben, Jordi, du musst da raus, das ist falsch.
Nee, es war die Situation mit dem Auto. Ich wusste sofort, weil für mich war das wie eine zweite Chance. Mhm. Überhaupt da in diesem Krankenhaus sitzen, hätte ja auch ganz anders sein können. Dass ich überhaupt da saß und ich weiß es auch bis heute noch, ich saß in dieser Notaufnahme und ich habe die ganze Zeit mein Kreuz festgehalten und ich war die ganze Zeit so, das war so eine ganz andere Dankbarkeit für immer noch hier zu sein und das war wirklich wie so, jetzt mach's aber richtig. Irgendwie. Und dann habe ich mich umgedreht und nie wieder dahin geguckt.
Mhm.
Ja.
Stark.
Es ist ein bisschen traurig, dass es halt das braucht. Aber ich denke, es ist halt, ja, viele Frauen erleben das. Und ich war auch super jung und du verstehst das alles nicht. Und du hast auch dieses, aber warum passiert mir das? Und du willst das alles verstehen. Und was soll man machen?
War das, du hast eben den Schwangerschaftsabbruch erwähnt. Mhm. War das der gleiche Partner?
Ja.
Du hast davon auch schon mal ausführlich erzählt bei meinen Kollegen von Dieb und Deutlich. Das habe ich natürlich angeschaut und das hat mich auch sehr bewegt. Und da gab's, dann guckt man so in die YouTube-Kommentare. Mhm. Ich hoffe, du hast es nicht gemacht.
Habe ich nicht gemacht.
Weil, aber also es waren sehr unterschiedliche Kommentare, aber es waren auch so Kommentare dabei wie, sie wusste ganz genau, dass ihr Freund toxisch ist und lässt sich trotzdem von ihm schwängern, richtig verantwortungslos.
Ja.
Und ich dachte so,
okay.
Wow, was drückt sich darin aus, von einem immer noch so Unverständnis in der Gesellschaft.
Ja, aber das ist auch, sorry, aber das ist auch wieder so ungebildet und hohl in meinen Augen, weil, ja, ich habe einen Wochenplan geschrieben, da lasse ich mich jetzt schwängern. Hä? Also obviously ist es ja nicht, also wenn es jetzt geplant gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, ja, das finde ich ja total geil, dann kriege ich jetzt ein Kind. Habe ich ja obviously nicht gemacht. Also ich weiß auch nicht, weil, ja, also es war ja nicht geplant, anscheinend.
Ja. Eine andere Person hat geschrieben, ich finde es sehr interessant, dass Abtreibungsgegner sich oftmals nur so lange für die Kinder einsetzen, bis sie geboren wurden. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, weil sie nicht abtreiben durfte oder konnte, um welches sie sich aber nicht kümmern kann, was ist dann mit diesem Kind?
Ja.
Und ich glaube, das war das, was dich auch so bewegt hat, oder?
Mhm.
In dieser Beziehung.
Mhm. Ja, genau, weil dann bringe ich mein Kind in Gefahr, weil ich hier in so einem Konstrukt lebe. Oder mein Kind muss dann in irgendwelche Einrichtungen oder irgendwelche Sachen. Also weiß ich ja nicht, was ich dann gemacht hätte. Natürlich nicht. Ich hätte um mein Kind gekämpft.
Mhm.
So, aber es sind ja auch nicht alle so. Also wenn du die Möglichkeiten nicht hast und du weißt, okay, die einzige Chance, dass mein Kind ein gutes Leben führt, ist, es geht jetzt ins Kinderheim oder, keine Ahnung, wird dann zu einer Pflegefamilie oder adoptiert. Hast du nicht alles gesehen. Aber das kann ja nicht der Weg sein. Also das kann es ja jetzt auch nicht sein.
Als jemand, die das jetzt durchgemacht und erlebt hat, und gerade ich beziehe mich gerade explizit auch auf diese Abtreibungserfahrung, was wissen die meisten Leute nicht über eine Abtreibung, wo du aber dir wünschen würdest, dass es mehr Leute wissen?
Oh, also ich glaube erstmal, wie schlimm das eigentlich ist und was da auch alles passiert, durch was der Körper da durchgeht. Und ich glaube, was auch viele nicht wissen, dass wenn du diese Beratung nicht machst, also einmal dieses ärztliche Abklären und dann noch dieses, dieses Pro-Familie-Zeug und diese ganzen Beratungen und dann noch 3 Tage Bedenkzeit, wenn du das alles nicht einhältst, dann ist es strafbar in Deutschland.
Ja.
Das wissen, denke ich, voll viele nicht.
Das ist dieser 218 Artikel. In dem, und irgendwie drückte sich darin mal so ein ethisches Verständnis aus, wo man gesagt hat, ah, wir wollen es nicht, wir machen es strafbar, aber unter diesen Bedingungen ist es doch möglich. Es war so ein politischer Kompromiss. Ja. Was würdest du dir wünschen stattdessen?
Ich würde mir wünschen, dass, also entweder, also beziehungsweise es ist ja möglich, wenn ich diese Dinge einhalte, aber diese Dinge sind ja auch immer so Dinge. Zum Beispiel viele erfahren ja, die machen diese Pro-Familia-Beratung und dann gibt es ja Leute, die sagen, die klären dich einfach auf und dann gibt es Leute, die wollen dich da reinpressen. Mhm. Die wollen dich da reintalken, dass es ja alles total toll ist.
Das Kind doch zu bekommen.
Genau, wo ja viele drunter einknicken und dann trotzdem merken, okay, kann ich aber irgendwie trotzdem nicht. Und dann auch noch dieses, ich habe diese Beratung und dann muss ich noch 3 Tage denken. Und dieser ganze Prozess dauert so lange, dass dieses Kind ja obviously auch die ganze Zeit wächst und du obviously auch die ganze Zeit diese Hormone hast und irgendwann kommt da dieses Gefühl von, das ist mein Kind. Und ich glaube, wie lange sich diese Sachen ziehen, ist für Frauen unerträglich. Mhm. Du sitzt da die ganze Zeit und wartest auf keine Ahnung, auf was du wartest.
Mhm. Ja. Das heißt, der Gesetzgeber, der gesagt hat, okay, es muss aber mindestens mal eine Bedenkzeit geben, damit niemand das von heute auf morgen entscheidet.
Ja, aber ich finde das Bedenkzeit so, jeder ist ja da anders. Mhm. Aber ich denke, dass jede Frau, die sich dann dazu entscheidet, nicht entscheidet, so, das ist ja dann mein Recht. Aber irgendwie, ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, also eigentlich ist es strafbar, wenn du das machst, dann nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also jetzt bist du zum Glück aus dieser Beziehung raus. Kann man das hinter sich lassen oder lebt das, wie lebt das heute noch mit
es
dir?
Es ist überall, wo ich hingehe. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, ich war jetzt auf Mallorca im Urlaub. Und wir hatten so einen Balkon und auf dem Balkon war aber so eine Eidechse. Und meine Freundin raucht. Und sie wollte dann da nicht rauchen gehen, weil da diese Eidechse war. Und ich war an meinem Handy und habe auf TikTok geguckt und sie meinte, ich gehe vorne rauchen. Das habe ich aber nur so, das habe ich nicht richtig mitgeschnitten. Und auf einmal merke ich einfach nur, wie an der Tür so gerüttelt wird. Weil sie irgendwie, weil der Chip ging manchmal nicht, um die Tür aufzumachen. Und es war so voll der Film. Und ich merke, wie ich im kompletten Bett zusammengekrampft bin. Und ich war wirklich so, ich habe die Luft angehalten. Weil ich wusste nicht, was jetzt passiert, weil ich habe es schon vergessen. Und auf einmal geht die Tür auf und sie guckt mich an. Ich sage, ich hätte alles drauf verwettet, er ist wieder da. Und das habe ich, egal wo ich hingehe, in anderen Ländern, bei mir zu Hause, ich drehe mich 3-mal auf der Straße um. Wenn eine unterdrückte Nummer anruft, irgendeine Nummer anruft, die ich nicht kenne, ich denke immer, das ist er. Wenn bei meinen Freunden das Handy klingelt und es unterdrückt dann Nummer, denke ich auch immer dasselbe. Ich gucke, bevor ich aus der Haustür, 3-mal in den Hausflur. Ich gucke immer, ob der Fahrstuhl leer ist. Ich würde niemals mit Kopfhörern im Hausflur hochlaufen. Mhm. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich immer so merke, ich mache das immer noch so, als wäre das aktuell. Und ich träume auch immer davon. Ich träume richtig oft davon.
Scheiße. Ich merke auch gerade, wie sich durchzieht durch dieses Gespräch leider, dass wie Liebe so oft mit Gewalt begegnet wird. Also wir hatten erst den CSD mit dieser Gewalt von außen. Mhm. Dann erzählst du von dieser Beziehung, wo Gewalt von innen war. Und eigentlich ist es ja was überhaupt nicht zusammengeht. Also wo Liebe ist, sollte nicht Gewalt sein.
Voll.
Deswegen, wie schrecklich, dass du das auf so verschiedene Arten jetzt erleben musstest. Ist das, was würdest du einer Person raten, die vielleicht auch in so einem Gedankending drinsteckt? Oder wann müsste man eigentlich schon viel früher, als du das konntest, sagen, ciao, ich bin hier weg?
Ich finde, sobald die Stimme erhoben wird, kannst du meiner Meinung nach gehen. Also es kommt natürlich immer so auf den Kontext an, aber ich finde sowas wie anschreien oder sowas wie schubsen vorbei. Sowas vorbei. Da würde ich zum Beispiel jetzt gehen. Also wenn mich jetzt einer anschreibt, schönen Tag noch, kannst irgendjemand anderen anschreien, mich aber nicht. Mhm. Aber da muss ich natürlich auch erst hinkommen, aber mein Rat wäre, gehen rettet Leben und ist immer besser. Und das belastet einen auch sehr doll, dieses Gehen ist sehr, sehr schwer. Es ist einfach, ist bleiben. Gehen ist schwer. Aber es wird irgendwann einfach, wenn du irgendwo stehst und weißt, ich bin frei und ich kann mir, so es gibt da draußen noch diese Liebe und ich werde sie auch erfahren, aber du musst nicht Leute zwingen. Oder probieren, Leute zu ändern, weil es wird niemals passieren, die Leute ändern sich, wenn sie es wollen. Und die meisten niemals.
Ich hoffe wirklich, dass dieser Song und auch ein Song wie Gefährlich, in dem es darum ja auch geht, dass die das bewirken, was du jetzt gerade hier, glaube ich, auch bewirken wirst, dass viele Leute sich gesehen fühlen und dass es Leuten auch so ein Ventil gibt. Weil ich glaube, ganz viele können das nicht ausdrücken, was ihnen passiert, aber hören dann so einen Song und merken, dass ihnen das passiert oder hören dich davon erzählen.
Ich habe ganz viele Nachrichten zu Gefährlich bekommen. Ja. Ich habe mich jetzt getrennt, ich konnte mich endlich trennen. Das ist ganz viel. Ich war auch sehr stolz drauf.
Auch in Gefährlich gibt es eine Zeile, die fand ich auch sehr gut, wie sie das auf den Punkt bringt. Da rappst du, vielleicht ist das Schlechteste an mir, das Gute in dir zu sehen. Ja, fasst es leider, glaube ich, sehr gut zusammen.
Vielleicht brauche ich, wie du mich ansiehst. Vielleicht fehlt mir der Mut, um zu gehen. Vielleicht ist das Schlechteste an mir, das Gute in dir zu sehen. Wenn's gefährlich ist, dich zu lieben, dann sag ihm, dass ich Schmerzen schon gewohnt bin. Wenn es falsch sein soll, dich zu lieben, scheißegal, ich wurde mein Leben lang verloren.
Wie ist das? Es gibt diese Theorie, dass Kunst dann das größte Potenzial hätte, erfolgreich zu sein, wenn man so maximal Persönlichkeit reinlegt, so wie du das in diesen Songs tust. Glaubst du an diese Theorie?
Ich glaube, dass du, wenn du am authentischsten bist, dass die Leute das dann wahrscheinlich, oder beziehungsweise das dann erfolgreicher ist, weil die Leute spüren, dass du das bist. So, ich finde, ich connecte auch sehr zu Artists, wo ich halt das Gefühl habe, boah, das bist voll du. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, es wird aber auch umso schwerer, weil für mich ist das nicht so, also für die, ich bin froh, dass ich den Leuten sowas schenken kann, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber rappe und es wird erfolgreich, dann denke ich mir nicht, ja, geil, sondern ich denke mir irgendwie, ja, irgendwie auch jetzt scheiße, oder? Dass es das jetzt braucht.
Ja, und ich stelle die Frage auch vor dem Hintergedanken, dass das Geschenk, das du den anderen machst, hat ja einen Preis für dich.
Genau, dass ich immer wieder darüber rede.
Genau, also darüber wird ja wenig geredet, was das bedeutet und also wie würdest du diesen Preis beschreiben?
Du bist immer durchsichtig ab dem Punkt. Zum Beispiel, es gibt einen Song von mir, der heißt Supernova. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber genau. Und da singe ich ja auch darüber, dass ich halt keinen Papa hatte und den auch nicht kenne und der sich nicht gekümmert hat. Und heute noch
geschrieben, glaube ich. Oder?
Genau. Ja. Und heute noch auf der Bühne. Also die Leute weinen bis heute. Die erste Reihe weint immer. Ich sehe so viele Emotionen und ich performe den Song auch gerne für die Leute, aber ich performe den Song nicht gerne für mich. Weil ich gehe da immer wieder durch und immer wieder, ah ja, du hast keinen Papa, ah, du hast auch heute noch keinen Papa, ah, nach der 14. Show ist auch immer noch kein Papa. So, das ist halt immer so, das holt alles hoch und genau diese Songs, ich habe super Respekt vor der Tour, bin ich ehrlich, weil das ist, ich werde das zum ersten Mal alles performen und das sind so Sachen, die könnten echt da nicht sein, also jede Zeile ist echt. Das ist so, ich stelle mich da super gerne hin und für mich verarbeitet es natürlich auch was. Und ich finde es richtig toll zu sehen, was kann ich damit bewirken. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich schmeiße damit Konfetti, wenn ich das alles so immer und immer wieder aufreißen muss.
Ja, und anders als die alten Insta-Posts oder TikTok-Videos, löschst du halt auch solche Songs eher nicht, ne? Oder
nein,
die gehen ja nicht wieder weg. Die sind
da für immer. Und ich werde die wahrscheinlich auch für immer performen. Und da kommt wahrscheinlich auch noch so viel mehr zu. Ja.
Gibt es Dinge, wo du deshalb explizit sagst, darüber schreibe ich nicht oder wenn, dann nur für mich?
Ja, diese Dinge waren Sachen, wo ich gesagt habe, darüber schreibe ich nicht und dann habe ich es doch getan. Und ich habe es aus dem Grund getan, weil ich eben wusste, wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Mund aufzumachen, dann wird das ganz viele bewegen. Und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, das zu bewegen, dann glaube ich, dass ich Sachen retten kann, von denen ich gar keine Ahnung habe.
Ich wünsche dir, dass das passiert, dass das buchstäblich wert ist. Stimmt das, dass du schon immer Tagebuch schreibst auch? Was gibt dir das? Ich hatte neulich tatsächlich meine letzte Gästin, hier war Alicia Joe, die YouTuberin. Und da haben wir kurz drüber gesprochen, wie das ist, morgens so zu journalen. Und sie hat gesagt, sie guckt da nie wieder rein. So.
Ah, krass.
Und das fand ich interessant.
Jetzt wo du sagst, ich gucke da auch nicht rein. Ich gucke nur manchmal blätter ich zurück. Und dann fällt mir auf, dass ich Probleme, die ich jetzt oder die ich da aufgeschrieben habe, nicht mehr habe. Das finde ich
voll
krass.
Gut.
Ja, das finde ich krass. Aber ich denke mir auch oft so, boah, was ich da auch alles schon so für Sachen gedacht habe und so. Oder halt manchmal zähle ich ja da so Sachen auf, wie die ich da in dem Moment gemacht habe. So, auch so, wo alte Songs rausgekommen sind. Ich bin mir so, oh Gott, wie lange das her ist. So. Und manchmal schäme ich mich auch ein bisschen und denke mir, ist das jetzt auch nicht aufgeschrieben? Ist ja leider todespeinlich. Aber das Ding ist, wie schreibst du denn? Bist du so, hallo, liebes Tagebuch, heute habe ich ein Brot gegessen? So, schreibst du so?
Ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass ich mal...
Ich schreibe
kein Tagebuch,
so,
aber was ich mache ist, ich habe auch schon seit Jahren so kleine Papierkalender, also so DIN A6, wo du immer nur ganz wenig Platz pro Tag hast und ich versuche, jeden Abend so eine Sache da reinzuschreiben, die schön war.
Ah, cool.
So, weißt du, wie so eine... Manchmal sind es so Sachen, die scheiße waren. Ne? Ja, genau, ich bin nicht so gut im Dank, sondern ich versuche immer, also manchmal ist auch eine Sache, die scheiße war und den Tag geprägt hat, aber was ich toll finde ist, also ich hole das manchmal raus, random, wenn mir gerade dieser Stapel wieder ins Auge springt, dann hole ich irgendein Jahr raus und ich kann es aufblättern und da stehen, weil ich versuche es immer so möglichst klein zu machen, fallen mir Sachen wieder ein, die ich sonst safe vergessen hätte. Also ich habe irgendwie ein Essen wieder auf der Zunge oder ich erinnere mich an eine Begegnung oder an irgendwas cool. Kleines, Schönes.
Was ja, vielleicht war. Sollte ich das auch machen, weil ich bin auch so einer. Ich vergesse alles. Also alle um mich rum, mein ganzes Team kann sich an sämtliche Sachen erinnern. Die erzählen mir von irgendwelchen Festivals und von irgendwelchen Sachen, wo ich keine Ahnung habe, dass ich da jemals existiert habe. Alles mir entfallen. Aber ich bin so einer, ich schreibe zum Beispiel immer nur, ich schreibe so kleine Gedanken auf. Mhm. Also einfach nur untereinander weg Sachen, die mir gerade in den Kopf kommen. Ja. Also wirklich so einfach wie so ausspucken auf das Blatt. Ich bin gar nicht so einer, der so wortwörtlich erzählt, was heute alles passiert ist. Ja.
Das heißt, mehr so eine Stichwortsammlung, die ich aber trotzdem so zurückwerfen kann, wenn du sie wieder aufblätterst. Ja. Hast du auch noch Sachen, wo du so Inspo sammelst, wo du sagst, okay, das sind Lines, die müssen vielleicht aufs übernächste Album?
Ja, ich habe schon voll oft aus meinem Tagebuch raus Sachen aufgeschrieben, die ich ansprechen möchte oder Themen, die ich ansprechen möchte.
Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann veröffentlicht wird, so wie bei Kurt Cobain oder so?
Um Gottes Willen, bitte nicht. Es gibt einzelne Seiten, die ich gerne mit Herz so vorlesen könnte oder so, aber wenn das... Nee, oh Gott. Nee, glaube nicht. Ich glaube, das wäre sehr unangenehm. Aber vielleicht... Ach, du meinst so... Wenn ich tot bin, oder was?
Die Kopfbewegung war gerade gut. Ich war so, Postum. Nee, musst du nicht. Könnte natürlich auch. Kannst du ja verfügen, dass du sagst, hier, später. Oder du kannst sagen, das soll das
Museum. Nee, das wird mich auch jucken, wenn ich tot bin. Nee. Ich glaube nicht, nein.
Okay, es bleibt unter Verschluss. Ja. Ich kann mir übrigens vorstellen, weil du gerade sagst, du vergisst so viel. Mhm. Als ich jetzt so mich in dein Leben vertieft habe und was die letzten Jahre passiert ist, habe ich gedacht, es passiert wahrscheinlich auch so schnell hintereinander, dass man gar keine Zeit hat zu verarbeiten und dann das einzelne Festival sacken zu lassen. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt auch schon öfter gedacht, bei meiner Arbeit oder auch bei Freunden und Freundinnen, dass man sagt, eigentlich musst du dir das einplanen, damit du dieses Leben wirklich aufnimmst. Gelebt hast. Ja. Genau, dass du es aufnimmst, dass du daraus lernst, dass du weißt, was nehme ich jetzt daraus mit. Mhm. Aber gerade bei so einer Musikerinnenkarriere stelle ich mir auch vor, dass das... richtig schwierig.
Ja, aber es ist wirklich voll traurig, weil mein Team erzählt mir auch immer so witzige Sachen und ich höre die zum ersten Mal. Mhm. Es ist mir alles entfallen und ich finde es irgendwie traurig, weil alle haben noch diese Emotionen davon und ich habe die nicht, weil ich die nicht, ich hatte die bestimmt in dem Moment, aber ich habe sie nicht so tief einziehen lassen, dass ich sie noch habe. Mhm. Natürlich habe ich aber auch richtig schöne Memories, aber ich habe es auch jetzt gelernt, ein bisschen Sachen mehr so wahrzunehmen. Ja, zum Beispiel, ich mache jetzt auch in meinen Notizen schreibe ich mir immer den Monat auf und dann so stichpunktartig, was wir da alles gemacht haben. Mhm. Damit ich am Ende des Jahres wenigstens noch weiß, was wir gemacht haben.
Ja, ja oder also bei dir kann ich es mir nicht vorstellen, aber manche Leute denken ja auch, okay, ich habe viel zu wenig geschafft heute oder in diesem Jahr oder in diesem Monat. Und dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll, solche Listen zu haben.
Voll. Ich bin so einer, der Pausen genießt. Wenn sie lange sind, dann denke ich auch manchmal, oh, vielleicht sollte ich jetzt, weil irgendjemand macht bestimmt gerade irgendwie mehr als ich, vielleicht sollte ich irgendwie mehr machen, aber ich glaube, man muss die Balance haben zwischen ich arbeite und ich habe aber auch meine Ruhe, weil sonst kannst du irgendwann nicht mehr arbeiten. Das, was ich dann irgendwann ein bisschen übertrieben habe und es dann sehr radikal machen muss. Ja. Mhm.
Mir fällt gerade ein, weil du sagst, mit deinem Team erlebst du so viele lustige Sachen und die ganzen Emotionen. Ich habe eine Frage noch von Alicia Joe für dich dabei, denn meine Gäste geben immer eine Frage weiter. Und sie hat gefragt...
Wann hast du das letzte Mal laut über was gelacht?
Oh, so viel. Laut über etwas gelacht. Oh, lass mich überlegen. Ich liebe auch so Momente, wo man so wirklich aus Herz lacht. Ich habe im Urlaub bestimmt über irgendwas sehr laut gelacht. Aber wir haben diese, kennst du diese Challenge, wo du so einen Satz hast und in dem verschiedene Moods sagen musst?
Ja.
Ja, da habe ich mich tot gelacht. Da habe ich so, weil ich habe so Wasser getrunken und meine Freundin sollte den nächsten Satz machen. Und dann hat sie irgendwas genauso gesagt. Also es war exakt genauso, wie sie es normalerweise sagen musste. Dann habe ich das ganze Wasser in die komplette Kamera gespuckt, weil ich so lachen musste. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich sehr laut gelacht habe. Ja. Mhm. Ich erinnere mich noch an was. Meine Make-up-Artistin, wir waren auf, ich glaube, es war Clubtour. Ich meine, es war die Clubtour, ja. Und irgendwann, ich spiele so die Show und ich rap so und irgendwann, ich denke so, da hinten geht irgendwie so ein Kreis auf und irgendwie jetzt bei meinen Konzerten jetzt nicht so üblich, dass jetzt ein Moshpit aufgeht. So. Ich gehe so einen Kreis auf, ich denke mir so, okay, ich sehe so irgendjemand den Kreis rumspringen, aber die Lichter gehen ja auch nicht so bis nach hinten. Ich denke mir, okay, keine Ahnung, cool. Auf einmal, ich sehe, einer wird so hochgehoben in diesem Moshpit. Ich gucke so, ich denke mir, das kenne ich doch. Einfach Vanessa, meine Make-up-Artistin, im Moshpit, oben auf den Leuten auf den Händen. Ich habe in meinem Leben noch nie so gelacht. Ich habe gerappt und dabei mich so tot gelacht. Ich konnte gar nicht mehr weitermachen. Es war so ein Fiebertraum und irgendwann hat sich das etabliert und dann ist es bei jeder Show passiert. Und irgendwann hat Vanessa dann gecrowdsurft mit einer Warnweste um. Ja, das hat dann irgendwelche Absurditäten angenommen. Aber da weiß ich auch, da habe ich wirklich doll gelacht.
Ja, okay. Selbst ich muss lachen, wenn ich mir das vorstelle, dass jemand sich eine Warnweste zum Crowdsurfen anzieht. Ja. Wenn wir jetzt, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was dir in diesen letzten Jahren alles oder was alles passiert ist. Und ich frage mich abschließend, würdest du sagen, du hast dich neu erfunden, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, kurz vor diesem neuen Album, oder hat das Leben dich verändert?
Boah, beides. Ich glaube, das Leben hat mich verändert und deswegen habe ich mich neu erfunden. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr weit gekommen, wie ich jetzt mit Sachen umgehe. Ich bin schon ein anderer Mensch. Klar, das hat mich auch in dem Sinne ein bisschen ins Negative verändert. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ein schlechter Mensch oder ein anderer Mensch geworden wäre, aber ich trage ein bisschen mehr mit mir mit, würde ich sagen. Aber meine Musik hat sich sehr doll verändert. Also ich bin immer noch ich und du hörst mich immer raus, aber es ist ein bisschen erwachsener und ich finde, das ist mein bestes Album für mich. I'm coming for you. Besser, ihr hört da rein.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ja. Das nehme ich. Vielen Dank,
Jordan. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Jordan Napierei, a.k.a. Bad Moms J bei Deutschland 3000. Und sie macht ja etwas, das doch eigentlich sehr ungewöhnlich ist im Deutschrap. Nämlich ganz bewusst auch schwache Momente, Schicksalsschläge zu teilen und die dann auf sehr kraftvolle Art in Kunst zu verwandeln. Das fand ich echt inspirierend und auch spannend zu hören, warum sie das macht und dass sie dafür aber auch einen Preis zahlt. Mein Name ist Eva Schulz und auf eine Art ist das Ziel von diesem Podcast hier ja ganz ähnlich. Ich spreche mit Menschen, deren Lebenswege und Perspektiven, deren Arbeit oder Kunst euch inspirieren und auf neue Gedanken bringen sollen. Alle 2 Wochen poste ich ein neues Interview und ich freue mich, wenn wir dazu ins Gespräch kommen. Über die Kommentare in eurer Podcast-App, auf YouTube oder dem Instagram-Kanal von Deutschland 3000. Da finde ich auch immer besonders spannend zu lesen, welche Themen und Aussagen aus diesen Gesprächen bei euch besonders hängen geblieben sind. Mir wird zum Beispiel auch Jordans Satz "Gehen rettet Leben" nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Der sagt sich so leicht, aber sie hat ja auch deutlich gemacht, wie schwer es für Opfer von Gewalt ist, sich aus diesen Strukturen zu lösen und wie lang dieser Prozess sein kann. Falls ihr selbst in einer ähnlichen Situation seid und Hilfe sucht, haben wir euch Anlaufstellen dafür in den Shownotes verlinkt. Bitte wisst, ihr seid nicht alleine. Zum Schluss gibt's hier wie immer noch eine Podcast-Empfehlung, dieses Mal für die Lieblingsschülerin vom Deutschlandfunk. In diesem Podcast wird die Geschichte von 3 Frauen erzählt, die im Alter von 15 Jahren sexualisierte Gewalt durch ihre Lehrer erfahren haben. In den Folgen geht's um Fragen wie: Wie kann so etwas passieren? Wer achtet an Schulen drauf, dass Lehrkräfte nicht die Grenzen überschreiten? Und wer übernimmt Verantwortung, wenn es dann doch passiert? Den Link zum Podcast Die Lieblingsschülerin mit Britta Rotsch packe ich euch in die Shownotes. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sabine Lebeck, Kim Vanessa Chang, Axel Schöning und Ruby N. Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Jetzt kannst du mir noch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben.
Ein Film, der einen danach fürs ganze Leben geprägt hat, den man jetzt super gerne nochmal zum ersten Mal sehen würde.